Vielleicht erzähle ich eine kleine Geschichte einfach mal aus meinem Leben. Wenn ich das ohne irgendein Budget hinkriege, die 20 Awareness Mitarbeiterinnen zu bezahlen, dann kriegt das bestimmt auch ein großer Club hin.
Das ist wie so, keine Ahnung, auf so eine Party gehen, wo man explizit nicht eingeladen ist. Das ist doch weird. Keiner will dich hier. Fühlst du dich nicht komisch?
Wenn ich so Spendenaufrufe bei Instagram teile, das trifft halt nur andere arme Schlucker so.
Wir waren da, es war nice. Wir haben richtig gesweatet, weil wir so viel getanzt haben.
Start.
Oh yes. Yes. An einem wunderschönen Samstag, der in gar nicht Offenbach. So wunderschön ist, weil das Wetter heute scheiße ist.
Auf richtig scheiße. Aber wir sind in Offenbach. Das freut mich ja immer sehr, wenn wir mal hier aufnehmen. Ja.
Anne muss nicht den weiten Weg nach Frankfurt machen.
Ist schon anstrengend, Bahn nehmen, aussteigen und so weiter. Ja, also, aber ja, wir sind auf jeden Fall hier am Start und wir freuen uns sehr über das Feedback zur letzten Folge.
Genau.
Da ging es ja ums Dating und ja, das kam gut an. Manchmal auch nicht, aber
ich muss sagen.
So kurz innerlich so, nein, eigentlich nicht. Nein, insgesamt
nein, doch,
schon
bei
ganz
vielen
cool.
Kam es gut an, ja.
Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht über Instagram, wo es dann um No-Gos ging und da haben ja auch einige auch, Sachen reingeschrieben. Das war auch sehr unterhaltsam. Mhm. Also wenn ihr Bock habt, euch das nochmal anzugucken, Instagram, Highlights, No-Gos, guckt euch das an, es wird wirklich witzig. Ansonsten, was gibt's noch so?
Yes. Ich weiß nicht.
Frühling hat angefangen. Die Leute sind, man ist wieder am Start. Events starten rein. Ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass jetzt in Frankfurt wieder einiges geht.
Ja, ich bin auch mittlerweile auch wieder müde. So.
Also ich finde, Social Responsibilities sind
ich finde
da.
Tatsächlich, der Winter macht schon Sinn mittlerweile, wo du einfach mal runterkommst, nicht so viel machst und dann hast du halt Frühling, Sommer, wo du komplett ausrastest.
Energie aufladen, ja.
Ja.
Ja. Aber apropos Energie, wir sind heute gar nicht alleine. Wir haben nämlich eine wunderbare Gästin da.
Wir haben einen Special Guest und zwar Shirin.
Hello.
Was geht ab? Was geht?
Geil.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja. Ich habe zu den Mädels ja schon gesagt, ich glaube so vor einem halben Jahr haben wir dich gesehen und dann auf Instagram und so die ganze Zeit schon, ey, das wäre so cool. Das wäre so cool. Und jetzt bist du hier.
Don't make me blush.
Ja, aber für alle, die Shirin oder Sherry nicht ganz kennen, würde ich mal ein paar Worte zu dir sagen. Und du kannst natürlich gerne ergänzen, wenn ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Also du wohnst in Offenbach. Also der Weg war gar nicht so weit. Obwohl heute Morgen war ja mitlaufen. Ne? Aber es geht. Und du bist Community Organizer, unter anderem Queer Visible Collective. Da kannst du auch gleich gerne mal erzählen, was das so ist. Und du organisierst die Partyreihe in Frankfurt, Cremant Cover Booty Bounce.
Yay!
Yes. Vielleicht kennen das ja schon einige. Du bist auch DJ und organisierst DJing und Spoken Word Räume. Dein DJ-Name oder KünstlerInnenname ist Sherry Airy, richtig ausgesprochen?
Yes.
Genau, und so findet man Shirin übrigens auch auf Instagram. Mhm. Du setzt dich auch für intersektionalen Feminismus ein. Und bist außerdem, ey, du machst richtig viel. Ich habe so diese Liste, ich so, wow. Und on top. Nein, du studierst noch Soziologie im Master und machst politische Bildungsarbeit zu den Themen Racial Profiling, Intersektionalität, Empowerment und Diskriminierung. Du bist da auch als Aktivistin in verschiedenen Gruppen aktiv, zum Beispiel Copwatch FFM. Und du wurdest auch 2020 als eine von Frankfurts Feministinnen von Frauenreferat vorgestellt.
Yes. Läuft bei dir.
Aber wirklich, also es ist so krass viel, was
immer
du machst.
Immer kurz vom Burnout.
Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder habe ich alles gesagt?
Nö, ich glaube, du hast alles sehr gut zusammengefasst.
Sehr gut.
Sehr cool. Ja, nice. Also wir sehen, du machst super viel. Wir sind auch sehr happy, dass du heute da bist. Und wir machen am Anfang immer so ein Warm-up, hatten wir jetzt auch mit unserer letzten Gästin gemacht, um einfach nochmal ein bisschen reinzukommen und auch für unsere ZuhörerInnen, damit die dich nochmal besser kennenlernen. Mhm. Deshalb stelle ich so ein paar Fragen und du kannst gerne ganz Freestyle einfach antworten.
Okay.
Wir starten nämlich rein mit Entweder-Oder. Lieber feiern oder zu Hause chillen?
Feiern.
Okay. Yeah. Was habt ihr Jetzt kommt eine tricky one. Nie wieder Sex oder nie wieder Sommer?
Die Frage lieben wir, ne?
Die Frage, man kennt sie vielleicht aus einer anderen Folge. Wir lieben sie.
Ich würde sagen, aber darf ich auch explain?
Mhm. Auf jeden Fall.
Ich sage nie wieder Sommer, weil Sommer ist ja nicht überall gleich. Es gibt ja Orte, an denen es das ganze Jahr warm.
Mhm. True.
Das heißt, wenn ich da hingehe, ne, nehme ich auch den Frühling. So.
Yes. Ey, das Geile ist, bei dieser Frage versuchen echt alle zu tricksen.
Ja. Tricky one. Aber sehr, das merke ich mir. Gute Argumentation. Yeah. Okay, die nächste. Direkt aufstehen oder Snooze?
Snooze auf jeden Fall. Ey.
Safe. Wie viele Snooze?
Mindestens 3.
Fühle ich, same. Okay. Ja, da wir eh schon beim Feiern sind, welcher Song darf nicht auf deiner Playlist fehlen?
Schubse den Bullen von Schwester Ever.
Okay. Okay.
069. 069.
Alles klar. Und last but not least, ich meine, du warst ja auch kürzlich in Berlin, daher stellt sich die Frage, FFM oder Berlin?
Krass, ne? Krass, krass.
Es kommt halt für mich voll so auf den Kontext an.
Okay.
Also es hat schon einen Grund, warum ich in FFM lebe und nicht in Berlin.
Ja. Zurzeit. Was spricht dafür? Also was sind so deine zwei Schwerpunkte quasi, wenn du die Städte so für dich definieren wolltest?
Also ich fühle mich richtig wohl in Frankfurt und Offenbach, weil ich, also offiziell sind wir ja, glaube ich, die Städte mit den größten migrantischen Rate. Und ich muss schon sagen, obwohl viele Leute immer so sind, oha, Berlin, richtig international und so, also ich sehe viel mehr White People in der U-Bahn, wenn ich in Berlin bin, als wenn ich hier bin.
Ey, ich war auch vor kurzem in Berlin. Ich dachte, okay, ich komme da an und let's go.
Ne? Plus in Berlin, du hast ja wirklich auch diese Ostbezirke, wo halt aktiv Nazis sind.
Ja.
Und das ist richtig gefährlich als BIPOC-Person.
Ja, ja.
Genau, da habe ich nicht so Bock drauf.
Nee.
Vielleicht jemand nicht. Und ich finde es halt geil in Frankfurt-Offenbach. Es macht, also Frankfurt macht so einen auf Big City Life mit so Skyscrapern und so. Du hast schon so ein kulturelles Angebot von so Veranstaltungen.
Dafür,
und
dass
so.
Es eigentlich nicht so eine Riesenstadt ist, hat es einiges zu bieten oder die Region, sag
Voll.
Ich mal. Ne?
Und, was mich halt in Berlin immer richtig stresst, ist, dass du so lange Wege hast.
Ja.
Also wenn nicht alle deine Friends im selben Kiez wohnen, dann bist du halt einfach den halben Tag. Ja, du bist einfach den halben Tag mit der Bahn unterwegs und in Frankfurt ist so, ich kann mal eben 10 Minuten.
Ich laufe oder fahre.
Genau. Aber ich muss schon sagen, dass so gerade als queere Person of Color und was so Dating angeht und so, ich glaube, ich schon mich oft nach Berlin sehne, was so Angebot angeht.
Angebot, dieses Angebot, jetzt mal Angebot. Alles klar. Ja, nice, danke. Richtig nice Antworten auf jeden Fall.
Ja, ja, dann fangen wir doch mit unserem Hauptteil an.
Oh yes.
Bestimmt kennst du auch unser Konzept. Wir haben ja unsere Schüssel und haben ein paar Fragen. Mhm. Und diesmal ist es so, dass du die Fragen ziehst und du antwortest darauf. Und wir befragen dich hier und da so ein bisschen.
Befragen, als wärst du hier so.
Befragen dich so ein
Verhör.
Bisschen.
Verhör.
Wir machen jetzt hier ein Verhör. Und die Fragen sind aber alle in dieser Schüssel. Deswegen würde ich sagen, let's go und zieh die erste Frage.
Okay. Dann
kuschel, kuschel.
Dieser Sound darf nicht fehlen.
Keine Folge ohne Kuscheln.
Okay, ich habe eine gewählt.
Yes.
Ich hoffe, ihr habt ordentlich geschrieben, dass ich das auch.
Ich habe versucht, sehr groß
also
zu
schreiben. Also es hat Anne geschrieben, will ich kurz nur sagen. Ja.
Ich habe groß und leserlich geschrieben.
Sehr
ja?
schön. Doch, danke tolle schön. Schrift.
Danke.
Props. Siehst du, also gut, dass ich gesagt habe, dass du das warst.
Glück gehabt hier.
Also darauf steht, was kann. Oh. Wie kamst du zum Aktivismus?
Ja. Wie kamst du. Was? So direkt auf falsch geschrieben so. Wie kamst du zum Aktivismus?
Genau, wie kam ich zum Aktivismus?
Ja. Das ist echt was.
Schöne Frage, vielen Dank erstmal dafür.
Oh, kein Problem.
Tatsächlich, also ich kann jetzt so sagen, wie ich so zum so organisierten Aktivismus kam, aber jetzt mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich schon viel früher ansetzen, weil... Tatsächlich war ich so in der Schulzeit, war ich schon so richtig Feminist unterwegs, ohne das Wort aber zu kennen. Also ich habe zum Beispiel früher Fußball gespielt und mich sowieso generell für viele Sachen interessiert, die eigentlich eher so als jungen Sachen zählten. Und mein Knuddel, kennt ihr Knuddels?
Ja.
Kennt ihr noch Knuddels?
Ja. Einfach Knuddels.
Ja. Mein Knuddelsname halt so mit, weiß ich nicht, 12, 13 oder so, war MADM, was dafür stand, Mädchen an die Macht.
Mit 12. Aber können wir kurz mal sagen, wie problematisch eigentlich Knuddels war? Man war einfach als Kind da unterwegs und ey, da
wie
waren
richtig creepy Männer Menschen. Auch, ja.
Richtig, ja. Also ich habe auch ein paar Stories in der Pipeline, aber not today.
Also das gibt's auch nicht mehr, oder? Das war schon richtig.
Ich hoffe nicht, ne?
Das war schon auch gefährlich einfach.
Richtig gefährlich.
Ja. Aber dein Name?
Aber damals war ich schon so Mädchen an die Macht. Wusste natürlich nicht, dass es die Option gibt, nicht binär zu sein. Aber dann, keine Ahnung, in der Schulzeit schon so auf so diese Demos gewesen gegen Studiengebühren und so. aber dann so richtig mit Aktivismus habe ich dann erst, als ich nach Frankfurt gezogen bin zum Studieren, angefangen.
Also dann sozusagen organisierter Aktivismus.
Genau.
Ne? Okay.
Mhm. Und zwar war ich dann, ne, es war schon so dieses typische Anfang der Studienzeit. Ich habe ja Ethnologie und dann Soziologie studiert. Das heißt, alle haben sich irgendwie politisch auseinandergesetzt in meinem Umfeld.
Es war auch schon so eine Bubble, die da...
Ja, schon. Es war schon so diese Stereotype von so politischen Diskussionen auf der WG-Party, in der WG-Küche und so.
Ey, ohne Witz, ich sehe das Bild voll.
und irgendwann bin ich dann auf eine Veranstaltung gegangen von der Gruppe No Border Frankfurt. Das ist so eine Gruppe, die sich halt für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Und damals war ich selber noch so ein bisschen, ich hatte so eine Hippie-Phase, also ein bisschen humanitär angehaucht. Und war so richtig, oh mein Gott, es geht gar nicht, wie schlimm mit den Geflüchteten umgegangen wird und so. Genau, also unreflektiertes Privileg.
Wie kann das sein?
So. Ja, genau. Und bin dann halt nach dem Vortrag zu den Leuten gegangen und war so, ey, wie kann ich mich engagieren? Und dann haben sie mich eingeladen zu einem Plenum und dann bin ich halt Teil dieser Gruppe geworden.
Wie schnell das auch geht, ne?
Ja.
Nice.
Ja. Und es war aber, weil ich glaube, wirklich ein paar Monate vorher oder so, ne, wie gesagt, ich war so ein bisschen hippie-humanitär unterwegs, habe ich mich, kennt ihr Viva Con Aqua?
Ja.
Habe ich mich da gemeldet bei der lokalen Gruppe und die machen ja, also die machen sicher auch wichtige Arbeit und so, aber aus so meiner jetzigen politischen Sicht ist das halt überhaupt nicht mein Ding und es ist schon so ein bisschen auch so White Saviorism. Und dann war das halt so voll peinlich, weil als sie mich dann zu diesem ersten Plenum da bei No Border eingeladen haben, waren die halt so, ja und, hast du dich irgendwie vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt, was hast du sonst so gemacht? Und ich war so, ja, ich war einmal bei einem Lokalgruppentreffen von Viva Con Agua und alle gucken mich so richtig schräg an. genau, und dann wurde ich so ein bisschen mehr radikalisiert, sag ich mal. Hab aber damals dann voll gemerkt, ne, das war so eine weißdominierte Gruppe. Ich erzähle jetzt eine ganze Weile erstmal darüber. Ne? I hope that's fine. Okay, genau, es war halt zu Anfang auch eine sehr männlich dominierte Gruppe und weißdominierte Gruppe. Und dann hatten wir schon so irgendwie so Auseinandersetzungen mit so Sexismus in der eigenen Gruppe und so. Und dann wurden es irgendwie weniger Männer in der Gruppe, weil das so viel Raum eingenommen hat, dass wir erstmal das klären mussten. Und ich glaube, die Männer sich gewünscht haben, mehr andere Sachen zu machen, als sich mit Sexismus auseinanderzusetzen.
Was aber auch wieder krass ist, dass du schon in so einer Bubble bist, die irgendwie sich als aktivistisch oder sag ich mal Vogue auf Neudeutsch bezeichnet, und dann hast du trotzdem so Probleme, ne?
Und ich muss auch sagen, manchmal denke ich gerade da, also natürlich die ganze Gesellschaft ist voll mit unterschiedlichen Diskriminierungen, vor allem Sexismus so, aber manchmal finde ich es schwieriger, mit einer Person zu diskutieren, also mit einem Cis-Mann zu diskutieren, der denkt, er hat Feminismus gecheckt, als mit einer Person, die noch nie was davon gehört hat. So.
Ja, weil die dich dann auch so wirklich mit so Argumenten totlabern, weil die sich ja damit beschäftigen, das studiert haben, und dann wissen die, wie du dich fühlst gerade, und du stehst da so und denkst dir so, ja, okay, ciao. Ja, also wirklich, also...
Ja, genau, also es kann so richtig anmaßend sein.
Ja, wirklich, dass die Person dir dann auch so das Gefühl gibt, du checkst dein eigenes Leben gerade nicht, weil die Person hat es ja schon, also fühle ich.
Auch so sicher, das hat ganz viel mit Selbstüberschätzung zu tun.
Total.
Also, dass man sich selbst überschätzt und sein eigenes Wissen überschätzt, obwohl man noch nicht mal betroffen ist.
Ja, und auch einfach dieses Ding, und da kommen wir vielleicht später auch nochmal mehr zu, von so Theorie und Praxis einfach mal wirklich zusammenbringen.
Ja.
So, toll, dass du so und so viele Bücher zu Feminismus gelesen hast, aber warum mansplainst du mir das gerade?
Genau. Ganz genau.
Ich war auf jeden Fall ein paar Jahre in dieser Gruppe und habe voll viel auch gelernt, mich mit wichtigen Themen auseinandergesetzt, hatte dann auch irgendwie dadurch, dass es so eine weißdominierte Gruppe war, mich auch so mehr mit meiner Identität und warum ich mich da irgendwie manchmal so unwohl gefühlt habe, auseinandergesetzt. Und bin dann nach meinem Bachelor ein halbes Jahr nach Kairo gezogen, und als ich dann wiederkam, war ich so, okay, ich kann auf gar keinen Fall zurück in diese Gruppe gehen, auch wenn die sicher wichtige Arbeit machen oder so, aber es ist einfach nicht so mein Space. Und war dann in einer aktivistischen BIPOC-Gruppe aktiv. Und das war voll cool, voll empowernd. Und als wir dann aber irgendwie keine Kapazitäten mehr hatten und Kraft, mussten wir uns leider auflösen. Und dann bin ich halt irgendwie dann zu Copwatch gekommen.
Da bist du auch heute noch, ne?
Genau, und da bin ich jetzt immer noch. Ja.
Magst du kurz erklären, was das ist, Copwatch?
Copwatch FFM ist eine Gruppe. Wir haben uns 2013 gegründet aus dem Kollektiv, das sich engagiert hat nach dem Tod von Christi Schwundeck 2011 in Frankfurt. Die Gruppe gibt es immer noch, was ich halt, ich bin richtig stolz, Teil davon sein zu dürfen, weil voll oft halten so aktivistische Gruppen nicht lange. Und ich finde es super bemerkenswert, dass sie halt einfach schon fast 10 Jahre gibt. Und wir setzen uns halt gegen Racial Profiling ein und gegen rassistische Polizeigewalt und machen das mit einer Beratungsstelle, wo halt Opfer von rassistischer Polizeigewalt oder Racial Profiling sich melden können, und dann können wir gucken, wie wir sie unterstützen. Aber sonst machen wir auch manchmal so Redebeiträge bei Demos oder Kundgebungen. Ja, wir haben mittlerweile halt auch so ein Workshop-Angebot. Unser Fokus ist natürlich auf Betroffene, dass wir halt vor allem auch in Jugendzentren und so gehen und halt Betroffene von Racial Profiling so ein bisschen Strategien mit an die Hand geben. Das Ding ist aber halt, es ist halt die Polizei, die eine krasse Macht hat. Und wir können gar nicht so sagen, ey, wenn du dich so und so verhältst, wird alles gut, sondern wir können so sagen, das und das hat mal gut geklappt.
Ja.
Try it, aber
You
never know, so. Aber ja, kurzer Werbeblock, man kann uns auf jeden Fall für Workshops buchen. Wir haben auch Workshops für Zeugen von Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt. Und wir haben auch Workshops für MultiplikatorInnen, also für zum Beispiel SozialarbeiterInnen.
Wir können ja auch nachher mal das in der Folge verlinken.
Ja. In Shownotes. Ja. Ja.
Und wir brauchen immer Spenden, um halt eben Betroffene zu unterstützen.
Yes.
Cool.
Ja, cool.
Nice. Wo bist du noch bei anderen Gruppen aktiv? Oder?
Ach so, ja, was ich jetzt eben vergessen habe.
Alles gut. We got time, you know.
Irgendwann, ich glaube, das war halt auch, nachdem ich aus Kairo wiedergekommen bin, habe ich dann auch die Gruppe Queer Kennex kennengelernt, damals hieß sie so. Genau, und die haben so queere Flinter BIPOC-Abende im LSKH an der Consti angeboten, was so nice war.
Ganz kurz. Möchtest du Flinter kurz erklären?
Flinter? Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Intersex, nicht-binär, Transgender und Agender. Und am Ende ist eigentlich noch so ein Sternchen für weitere Identitäten. Genau, und ich benutze diesen Begriff lieber, weil der alle Leute inkludiert, die eben vom Patriarchat unterdrückt werden. Und genau, nicht nur so in einer binären Vorstellung von Frauen und Männern denkt. Deswegen, 8. März ist auch Flinterkampftag und nicht Frauenkampftag zum Beispiel.
Ja. Ja. Danke für die Alert.
Ja, gerne. Ja, genau, und dann bin ich irgendwie davon Teil geworden. Und dann haben wir uns irgendwann umbenannt in Queer Visible, was wir vorhin bei der Vorstellung.
Jetzt kommt der Switch.
Genau, das war auf meiner Liste, ja.
Ja, das wurde dann Queer Visible. Dann haben wir auch, wann war das, 2019, unsere erste Reclaim Party organisiert, auch im LSKH, was auch den Fokus hatte, so ein Safer Space für queere BIPOC, also schwarze, indigene Menschen und People of Color.
Das heißt sozusagen, da können dann keine weißen Cis-Personen kommen, sag ich mal.
Oder wir haben das so gemacht, dass wir halt gesagt haben, das ist der Fokus und diese Leute sollen sich hier sicher fühlen, von diesen Leuten ist es und für diese Leute ist es, aber heterosexuelle Leute, weiße Leute, Cis-Leute sowieso, waren trotzdem eingeladen.
Aber know your place.
Genau, know your place. Und ich glaube, wenn wir später vielleicht auch noch über Cremant Cavabudi bei uns reden, wird das nochmal aufkommen. Tatsächlich war das so das erste Mal, wo wir so versucht haben, in Frankfurt so Konzepte, die wir vielleicht sonst nur aus Berlin kannten, anzuwenden. Und man hat schon auch so einen Widerstand gemerkt und so. Das halt, ne? Ja. Selbst die woken Leute waren so, ey, warum soll ich nicht in der ersten Reihe tanzen? Und halt gar nicht gecheckt haben, dass halt so Allyship auch wirklich was mit physischem Raum zu tun hat. Und welchen Raum nehme ich ein, welchen Raum gebe ich ab und so.
Ja.
Genau. Jetzt sind wir aber leider ein bisschen über die Pandemie und so als Queer Visible nicht mehr so aktiv gewesen. Genau, aber uns gibt es noch. Wir kommen wieder.
Ja. Genau. Wie kann man euch kontaktieren? Also gibt es irgendwie...
Wir haben eine Instagram-Seite. Okay. Genau, einfach Queer Visible. Da kann man uns einfach eine DM schreiben. Oder wenn wir irgendwas reposten sollen oder so. Wir versuchen auf jeden Fall auch immer so Infos und so, was so queere und BPOC-Veranstaltungen oder Infos, keine Ahnung, zu irgendwelchen Themen angeht.
Da wir gerade so auf Social Media schon sind, was hältst du von Social Media Aktivismus? Also so direkt so, wow, so Zusatzfrage. Weil viele, man sieht ja auf Instagram, viele finden das so, ja, ihr labert nur, postet nur. Ich sag direkt meine Meinung dazu. Ich habe das Gefühl, man braucht irgendwie auch alles und man braucht diese Postings, man braucht diese Menschen, die einfach vielleicht auch random posten, ohne drin zu sein, damit es einfach eine Sichtbarkeit hat. Aber meistens, wenn man mit Menschen redet, die halt aktivistisch sind und wirklich auf die Straße gehen, finden die dann halt so Social-Media-Aktivismus immer so, ja, kommt, ihr macht da noch gar nichts. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, Social-Media-Aktivismus ist richtig wichtig, vor allem, weil genau, auch wenn man so über Behinderung nachdenkt und so, manche Leute haben halt nicht die Möglichkeit, auf eine Demo zu laufen oder so, oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, sich so genau körperlich aktivistisch zu beteiligen. Und ich glaube, dann ist es halt voll wichtig, dass es auch im Internet so eine Möglichkeit gibt, seine Perspektive zu teilen und seine Sachen zu spreaden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so mit Gen Z und so am Start.
Ja.
Ich glaube einfach schon, dass krass viel mittlerweile über Internet einfach funktioniert. Mhm. Und genau, ich glaube, man kann schon krass viele Leute mit Internetaktivismus so erreichen, die man vielleicht sonst auch nicht erreichen würde.
Die vielleicht sonst zufällig nicht gesehen hätten, dass da eine Demo ist.
Genau.
Mal, aber auf Instagram kann man sich nicht entziehen.
Oder Sachen auch nicht mitgekriegt hätten oder so. Genau, aber ich glaube nicht, dass das, also dass wir nur das machen sollten, sondern wie du schon gemeint hast, so alles zusammen bringt dann zusammen den Change.
Ja. Ich glaube, es ist immer so, ich glaube, es ist halt problematisch dann, wenn du halt denkst, keine Ahnung, wenn ich eine schwarze Kachel gepostet habe, dann ist das mein Beitrag zu weniger Rassismus. Also ich sage das jetzt als Beispiel, weil das auch wirklich offensichtlich so ist, aber ich glaube, wenn das deine Motivation ist, nur auf Social Media zu machen, so nach dem Motto, dann bin ich halt fein raus und muss mich überhaupt nicht mit irgendwas beschäftigen, dann ist das die falsche Motivation. Mhm. Aber ich denke, aus anderen Motivationen oder nicht nur, wenn du körperlich nicht kannst, aber wenn du vielleicht auch mental nicht dieser physischen, sag ich mal, Konfrontation aussetzen willst, es in deiner Zeit machen willst, wie du das sozusagen planst, dann ist es was anderes, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, was nur halt gefährlich ist, dass die Leute halt denken, ich habe jetzt die Welt verändert, weil ich jetzt eine Kachel gepostet habe und dann gehe ich wieder in meinen, keine Ahnung, Privileged Lifestyle zurück und lebe mein Leben.
Das ist dann halt so performativ.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Ich glaube schon, dass man so vorsichtig sein muss, dass es nicht nur so performativ ist.
Ja.
Aber ich glaube, wenn ich halt an so aktivistische InfluencerInnen, ich habe jetzt so Quotes gemacht.
Ja, sieht man nicht, gut, dass
denke, dann denke ich halt schon, dass es voll cool ist, wenn Leute halt so eine krasse Reichweite gekriegt haben und zu gewissen Themen, am besten halt aus ihrer eigenen Position, so irgendwie auch Bildungsarbeit leisten. Aber letztens habe ich tatsächlich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich, also wir hatten so manchmal das Gefühl, dass es dann, aber weil es auch zu so einem Job wird, auch manchmal so rüberkommt, als wäre es so ein Druck, auf jedes Thema aufzuspringen.
Ja.
Egal, ob du dich damit auskennst oder nicht.
Ja.
So, wo ich manchmal denke, okay, wenn du jetzt halt schon irgendwie so einen Influencer-Status hast und eben auch Geld damit verdienst und so, dass da immer noch real zu bleiben und irgendwie auch so deine eigenen Privilegien zu checken und zu checken, okay, zu dem und dem Thema ist voll wichtig, dass was gesagt wird, aber vielleicht gebe ich der anderen betroffenen Person den Raum und sage einfach so, hey, guck mal bei der Person in die Story oder so.
Ja.
Und nicht dann einfach selber aus dem Halbwissen irgendwelche Posts zu verfassen.
Ja.
Also ich glaube, das kann halt auch ein bisschen gefährlich sein.
Ja, das beste Beispiel ist, kennst du Aminata Bailey? Sie, auch 2020 war sie natürlich voll am Start und alles Mögliche, und in der Zeit war das halt tatsächlich so, dass du sehr, sehr viele light-skinned schwarze Menschen einfach gesehen hast, im Fernsehen, auf Social Media, wenn es dann darum geht, über schwarze Menschen zu sprechen, waren die alle irgendwie so light-skinned, und die hatten so ein Format, ich habe den Namen vergessen, sie und Hatnet, wo sie da tatsächlich dann auch wirklich dann auch mal andere schwarze Menschen gezeigt haben, um einfach mal zu sagen, erstmal, wir sehen nicht alle so aus, so. Und die können noch andere Geschichten erzählen, die sie selbst nicht erzählen kann. Und das fand ich halt ganz cool, dass sie da so ein bisschen Platz gemacht hat. Da gab es auch irgendeinen Preis für Frauen, bla 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 bla. Da haben die auch gesagt, dass sie da nicht mitmachen, weil da waren nur noch light-skinned schwarze Menschen. Und da war ich auch so, okay, die versucht schon viel zu machen, aber die weiß auch hier und da, ist nicht mein Space, und dafür feiere ich die. Einfach erstmal so Rede auf Aminata Bailey gehalten.
Ohne Scheiß.
Voll gut.
Yeah. Guter Moment. Gut,
ja, das war wirklich interessant zu sehen, so, ne?
Voll, und aber das ist ja auch eigentlich total wichtig, dass man dann weiß, welche Themen besetzt man und wo gibt man auch Space anderen Personen, die das vielleicht einfach auch tiefer darüber sprechen können, auch inhaltlich.
Und ich glaube halt, dass halt gerade wenn du selber von so Mehrfachdiskriminierungen betroffen bist, dass es dann schon schnell auch so, okay, endlich wirst du gehört, was ja auch richtig geil ist, aber dann immer noch zu checken, okay, trotzdem kann ich diesen Space wieder abgeben und jemand anders geht. Also ich glaube, das ist halt einfach eine, also es ist sehr groß.
Ja,
ja, voll,
super
krass Meta so.
Ja.
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 Cool.
Nächste Frage, oder?
Nächste Frage.
Okay, rasche, rasche. Was ist hier so drin?
Ich hoffe, ich habe jetzt richtig die Frage aufgeschrieben.
Okay, die Frage ist, was bedeuten Safer Spaces für dich?
Passt ja gut thematisch.
Ja.
Viel bedeutet mir Safer Spaces auf jeden Fall. Ich glaube, also genau. Vielleicht erzähle ich eine kleine Geschichte einfach mal aus meinem Leben.
Go for it. That's what we're here for this.
Also, ich bin immer nicht so gut mit so Jahreszahlen, wann, wie alt ich war, als ich das und das erlebt habe. Aber irgendwann.
Es war einmal.
War ich in Berlin tatsächlich auf dem Cutie Beepock Festival. Mhm. Und das ist ein Safer Space Festival, wo ausschließlich queere BIPOC sind. Und das war mindblowing. Ich war halt, das war das allererste Mal, dass ich in so einem Safe Space war, wo es eben nicht nur eine meiner Identitäten, also nur für ein Part von mir ein Safer Space war, sondern für alles war, also es war einfach ein kompletter Safer Space für mich. Und genau, das war so schön und so empowernd und ich glaube wirklich, das war so ein richtiger Life-Changing-Moment, wo ich halt auch richtig so für mich gecheckt habe, was will ich machen in meinem Leben, wofür will ich mich einsetzen.
Voll schön.
Mit welchen Leuten will ich abhängen und welche Geschichten will ich hören und so weiter. Also es war einfach, genau, so voll einschneidend. Mhm. Genau, und deswegen hoffe ich halt und arbeite auch aktiv dafür, dass es halt mehr Leute dieses Gefühl kriegen, so ein Safer Space haben zu können, wo man halt einfach nur sein kann, ohne sich irgendwie erklären zu müssen oder komische Fragen gestellt zu kriegen, komische Blicke oder so, sondern genau, wo man einfach gesehen wird für die Person, die man ist und in Ruhe gelassen.
Lasst mich alle in Ruhe.
Was ja wieder krass ist, ne? Weil das ist eigentlich so der Space für weiße Menschen überall. Wir haben überall den Anspruch, und ich schließe mich ja mit ein, als sozusagen weiße Frau, dafür das gesehen zu werden, dich als Individuum und so und wer du bist. Und es ist halt krass zu checken, dass andere Leute dieses Privileg nicht haben und sich erst diesen Space suchen müssen, wo das so ist. Aktiv, ja.
Ja, voll. Genau, und das denke ich mir halt auch so, jetzt, wo wir halt die Safer Space Partys, Krimau, Cover, Booty Bounds versuchen zu organisieren. Genau, ich glaube, das ist halt so voll der Prozess, erstmal für queere BIPOCs oder BIPOC-Flinter-Personen überhaupt zu checken, ey, ich habe den Anspruch, mich so fühlen zu dürfen und mich so safe fühlen zu dürfen, weil wir sind ja so sehr daran gewöhnt, immer irgendwie ready zu sein, irgendwelche Mikroaggressionen abzukriegen oder uns erklären zu müssen oder in dem Space darf ich mich nicht so und so anziehen oder ne, wir müssen ja eigentlich 24/7 darüber nachdenken, was passieren könnte. Und genau, ich glaube, aus dieser Perspektive ist es dann halt so saukrass, wenn wenn man dann so checkt, oha, eigentlich ist es voll legitim, dass ich mir solche Räume wünsche. Und ich darf die auch einfordern. Und auf der anderen Perspektive, und da, genau, das meinte ich auch vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen, als wir von Queer Visible gesprochen haben, aus so einer weißen Perspektive, das, was du gerade gesagt hast, so zu reflektieren und zu sagen, okay, krass, für mich sind alle Spaces sind meine Safer Spaces. Also so literally alle.
So alle.
So, ich kann, also, ne, natürlich nochmal aus einer weiblichen Perspektive was anderes als aus einer männlichen. Aber wir haben bei unseren Partys zum Beispiel, dass wenn das Event open für alle ist, dass die ersten Reihen vom DJ-Pult sollen für BIPOC Flinter reserviert sein. So.
Ja.
Geil.
Dann wurde mir zurückgemeldet, dass sich so eine Gruppe weißer Männer, die auf unserer Volume 2 Party waren, so aufgeregt haben, dass das Awareness-Team sie aus diesen ersten Reihen rausgeschickt hat, weil das geht doch gar nicht, das ist doch auch Diskriminierung, bla. Und ich denke mir so, wie krass, also, ich freue mich ehrlich gesagt, dass sie sich so aufgeregt haben, weil ich denke, das war ja anscheinend ein krasser Lernmoment für euch, dass ihr halt gecheckt habt.
Hoffentlich.
Ne?
Ja.
So, hoffentlich war es ein Lernmoment. Aber auf jeden Fall war es so eine Irritation und so, genau, ich hoffe, es war ein Eye-Opener. Genau, einmal zu checken, dass für uns ist es halt literally die ganze Zeit so, dass wir nicht überall einfach sein können. Und jetzt hast du einmal, dass du nicht in den ersten Reihen vom DJ-Pult
direkt aufregen.
Und direkt vorsagen. Also, so, ne? Aber also auch dann die Attitude ist halt dann krass, mit der auch dann manche Personen darauf reagieren. Ne? Also das sagt ja auch ganz viel über die Struktur aus und über das Mindset der Person selbst.
Ja. Möchtest du aber was zu deiner Party denn auch erzählen? Kam es dazu? Wie viele seid ihr eigentlich? Wer hatte die Idee? Keine Ahnung, erzähl mal so ein bisschen.
Okay, also es fing an. Letztes Jahr hab ich mal mit so ein paar DJ-Friends auch hier aus Offenbach und Frankfurt gesprochen. Mhm. Und wir waren so, hey, wenn man wieder feiern darf, es wäre doch richtig geil, wenn wir was zusammen starten würden. Und halt auch eben mit dem Fokus, halt Flinter-DJs zu repräsentieren. Mhm. Und uns halt so eine Party zu schaffen, auf der wir uns auch wohlfühlen, weil de facto ist es halt so, dass es nicht so viele Partys gibt, auf denen man sich
wirklich
wohlfühlen kann.
Ja, wirklich, ja.
Genau, und dann haben wir halt so gesprochen, auch ein paar Girls von Gigi Vibe, genau, mit Karaj und Genevieve, aka Miss Eleo. Genau, dann gab es aber irgendwie leider voll den Kapazitätenmangel bei den meisten. Und dann haben Genevieve und ich uns zusammengesetzt und waren so, egal, wir machen jetzt einfach zu zweit.
Go for it.
Genau, und Genevieve hatte halt schon den Kontakt zu Musa, dem Besitzer von der Amarula Bar. Und genau, der hat uns halt voll einen guten Deal angeboten. Und dann haben wir die erste Party dort organisiert, im Juni 2021. Genau, dann haben wir aber auch so ein bisschen gemerkt, dass wir doch unterschiedliche Vorstellungen haben, wie das alles ablaufen soll. Und Genevieve leider doch nicht so Kapazitäten hatte, das so weiterzuführen und so. Genau. Und dann nach der ersten Party, die halt ein krasser Erfolg war. Ihr wart ja
wir
auch
waren da. Das war nice.
Wir waren da, es war nice. Wir haben richtig gesweatet, weil wir so viel getanzt haben. Und ich weiß noch, das war unter der Woche und ich mussten eigentlich am nächsten Tag arbeiten. Und wir waren so, wir wollen nicht gehen. Das macht so Bock. Und richtig geshakt. Es war wirklich ein richtiger Erfolg. Also war, man hat sich voll wohlgefühlt, man konnte frei tanzen, du musstest dich nicht umdrehen, wenn du dich bewegt hast, wie du halt Bock hattest und also auch super erfrischend einfach, weil es das, also ich persönlich habe das so in dem Frankfurter Raum noch gar nicht mitgekriegt, dass es so eine Party überhaupt gibt und dort sein zu können und Platz einzunehmen war halt eine richtig schöne Erfahrung.
Gab es denn überhaupt vorher sowas in Frankfurt?
Ja, ich, also genau, ich glaube eben nicht, dass es das gab.
Ja.
Klar gibt es so queere Party-Reihen, zum Beispiel Goethe Göndier ist, glaube ich, so ein bisschen bekannter geworden. Aber ich finde halt schon, dass man so krass, also erstmal von dem Ort, wo das stattfindet, das findet halt im Kotz von der Goethe-Uni statt. Das zieht ja schon ein gewisses Publikum. Plus ist es halt schon von Weißen oder weiß dominiert auf jeden Fall organisiert. Das zieht auch ein gewisses Publikum. Und deswegen ist das zum Beispiel für mich persönlich kein Safer Space. Ja. So, ne? Und auch so, welche DJs werden gebucht und so. Also, sorry, I'm trying to be humble, aber so. So, warum wurde ich noch nie zum Beispiel für Goethe Göndier gebucht als queere non-binary DJ of color so ne
hallo
Why? Es sind halt solche Sachen wo vielleicht Veranstaltende nicht so krass drüber nachdenken dass es natürlich was ausmacht welche Artists du buchst und an welchen Orten du das stattfinden lässt und so genau ja, wir haben auf jeden Fall viel diese Rückmeldung gekriegt, dass wir irgendwie was gestartet haben, was es vorher nicht so gab.
Ja.
Und das war halt voll überwältigend nach dieser ersten Party in der Amarula Bar, weil wir mussten halt, also erstmal, das war ein Donnerstag, ne? Weil
wir, wie gesagt, es war unter der Woche.
So, wir haben natürlich kein Wochenenddatum gekriegt, weil wir halt niemand waren. So. Und,
niemand.
Genau, ne? Man muss ja erstmal sich so beweisen und so. Und wir mussten Einlassstopp machen und das war so mega krass. Ja, wir haben Einlassstopp gemacht, weil es einfach voll, also irgendwann voll voll war und auch im Außenbereich voll war. Und
stimmt. Wir waren ja auch draußen.
Alle krass geschwitzt haben drin.
Ja, es war nice. Aber ja, krass, ich glaube, wir waren so früh da, dass wir das gar nicht mehr so mitgekriegt haben mit dem Einlassstopp und so.
Ja.
Aber ja, voll krass. Und wie organisiert ihr euch? Ich meine, also es war ja dann, du hattest ja erzählt, dass auch nicht so viele Kapazitäten dann da sind, auch dann im Nachhinein wieder alles quasi so zu organisieren. Nach einer Party ist ja auch ganz viel, was anfällt. Mhm. Wie stemmt ihr das? Wie schaffst du das?
Well. Ja, also, ne, wir haben absolut kein Eigenkapital. Zero. bei der ersten Party haben wir es halt auf jeden Fall so gemacht, dass wir nur über die Einnahmen uns finanziert haben. Und auch, genau, so das Organisieren konnten wir uns selber quasi nicht für bezahlen. Genau, ich glaube, da hatten wir auch gar keine Förderung. Nee, bei der zweiten Party sind dann noch Jan und Shakiba, also Karac, mit dazugekommen mit zum Organisieren. Das war auch richtig cute, weil wir schon voll lange Fans sind und so. Und so voll die ähnlichen Ansichten hatten, wie wir das alles machen wollen. Und da haben wir dann vom Goethe-Uni Asta, glaube ich, eine Förderung gekriegt. Eine kleine Förderung, aber immerhin so.
Ja, ja, cool.
Konnten uns selber wieder nicht so krass bezahlen, aber zumindest so auf null irgendwie rauskommen und die DJs okay bezahlen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch gleich, worüber ich reden will. Mhm. Und genau, letzte Party war dann wieder so, also dann... Leider ist halt so gewesen, dass es immer so voll die Changes gab, weil Leute halt nicht so viele Kapazitäten haben, was ja auch voll daran liegt. Ne? Wir machen das aus so einer mehrfach diskriminierten Perspektive. Ja. Natürlich haben wir alle noch andere Jobs Verpflichtungen. Und so eine Party zu organisieren, ist halt schon viel Arbeit.
Ja.
Andere Leute machen das hauptberuflich. Genau, und dann nach der zweiten Party haben sich dann leider aus dem Orga-Team Jan und Chuck über wieder verabschiedet. Dann habe ich neue Leute gesucht, weil ich war so, ich möchte, halt. Das muss weitergehen, das geht nicht.
Nein.
Genau, und dann jetzt, als wir in der Woche vom 8. März die Volume 3 auch dann nice. Endlich hatten, waren wir endlich mal so ein bisschen größeres Team, wenn ich glaube so 8 Leuten. Genau, wo ich auch direkt so eine krasse Entlastung gemerkt habe, weil ich war so, oh mein Gott, wow, so sieht es also aus, wenn man nicht alles alleine macht. Das war richtig
einfach
schön.
Einfach auch Aufgaben halt aufteilen zu können, ne? Dass da mehr Hände sind, die auch unterstützen und irgendwie auch physisch organisieren. Dann,
genau.
Ne? Ja.
Das ging aber, weil das war ja, ich meine, in der letzten Februarwoche wurde so verkündet, ab wann die Clubs wieder öffnen dürfen und Tanzveranstaltungen stattfinden dürfen. Und deswegen waren wir halt so wirklich, wir haben das so in 3 Wochen oder so organisiert, weil wir waren so, okay, wir müssen direkt am Start sein.
Direkt.
Ja.
Das heißt, da haben wir dann auch wieder keine Förderung so richtig gehabt, außer so eine kleine Förderung vom Asta. Genau, das heißt, es war bisher alles immer sehr prekär. wir selber konnten uns eben nicht so gut bezahlen, weil uns das halt super wichtig ist, eben vor allem die KünstlerInnen und so, also... Ich glaube, was auch so ein bisschen Unterschied ist zu so anderen Veranstaltungen, die aus so einem aktivistischen Ding kommen, ist, dass wir halt niemanden ehrenamtlich arbeiten lassen wollen. Also alle Jobs werden einfach bezahlt, weil das ist wichtig und das ist irgendwie Teil
richtig,
von einer
wow.
intersektionalen Praxis. Und eben auch, weil ich ja selber DJ bin und auch weiß, was teilweise für Anfragen, also wie oft ich gefragt werde, unentgeltlich aufzulegen oder für so fast nichts aufzulegen, ist wirklich gruselig. es gibt ja irgendwie nicht so eine DJ-Gewerkschaft oder irgendwas, dass es so ein Mindestlohn gibt oder so, sondern es ist jedes Mal
Verhandeln.
Und dann kommen ja diese ganzen Sachen zusammen von Flinter, BIPOC und so, also ist ja was ganz anderes, wenn ich in eine Verhandlung gehe, als wenn irgend so ein weißer Techno-DJ in Verhandlung geht oder so, ne?
Ja.
Also
wirklich?
Ja. Und, ja. Und das sind halt so Sachen, das will ich ja nicht den Leuten antun, die ich buche. So.
Aber ich finde auch, ich finde das, also gerade das mit der Bezahlung ist auch echt eine krasse Form vom Empowerment, weil Kapazität haben und Ressourcen haben muss man sich irgendwie leisten können. Also es ist ja so. Und ich finde das, also ich finde halt in dieser Künstler*innen-Szene, also so wie wir es früher kannten, sag ich, bin jetzt ja nicht mehr so krass in der Tänzer-Szene oder so, aber da war das auch mal so, ja komm, wir kennen uns doch, mach das doch for free und so. Und das Problem ist aber, irgendjemand am Ende, also du kannst doch nicht überall immer for free, also wie sollst du leben? Also, wie, also so, auch wenn du Spaß machst, du hast eine Kunst, in die du auch investierst, gerade als DJ, du musst dir auch Musik kaufen, du musst das Equipment kaufen, du investierst Zeit, um irgendwie besser zu werden. Und wenn du dann nichts rauskommst, also irgendwann ist, glaube ich, auch dieses, es ist nice hier zu sein, aber reicht halt nicht.
Was ich halt so krass finde, aber irgendjemand profitiert ja dann trotzdem. Und das finde ich halt so krass, dass man das dann so lange durchzieht und immer sagt, umsonst, 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 aber man, also die Person, die das dann organisiert, profitiert aber die ganze Zeit und denkt nicht eine Sekunde drüber nach, das irgendwie zurückzugeben. Deswegen nochmal, ich finde es voll krass und gerade so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich nochmal drüber nachdenke, als wir auf dieser Party waren. Das heißt, da in diesem Moment sich wohlzufühlen, wie viel dahinter steckt, das ist halt schon krass. So, Applaus.
Danke fürs Sehen. Ja, ich finde halt wirklich, also genau, wir wollen halt eben so ein Beispiel sein, wie es sein könnte.
Ja.
Also eben nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für andere Veranstaltende, so dass wir halt so, du kannst ein Awareness-Team auf deiner Party haben. Also warum das ist das noch kein umsetzen, Standard?
Ne? Ja,
genau. Warum, also ist nicht so schwer, ehrlich gesagt. So, wenn ich das ohne irgendein Budget hinkriege, die 20 Awareness-MitarbeiterInnen zu bezahlen, dann kriegt das bestimmt auch ein großer Club hin. Ne? Und auch so, keine Ahnung, ne, es gibt ja nicht so ein Mindestgehalt für DJs oder so, aber ich schäme mich wirklich, wenn ich einer DJ nicht mindestens 200 Euro die Stunde bezahlen kann, weil diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, wir haben ja investiert in diese Arbeit, du musst ja erstmal dein Investment wieder rauskriegen, plus du arbeitest ja dann.
Du bist die Zeit da,
also, genau. Also ich schäme mich literally, wenn ich nur 150 Euro oder so die Stunde zahlen kann. Und gleichzeitig kriege ich Anfragen, ob ich für 150 Euro 3 Stunden auflege. Ich bin so, das ist nicht mehr für eine Stunde genug.
Ja. Aber ich finde das so krass, dass es so noch nicht mal so eine Awareness gibt für so Zeit. Also ich finde das so... Das ärgert mich immer, wenn ich das sehe oder wenn man auch so merkt, Leute, die arbeiten und man spricht mit denen und dann kriegt man im Nachgang raus, dass die kein Geld bekommen haben oder super wenig Geld. Und dann bin ich fast als Gästin so, was geht hier ab? Warum? Ich will eigentlich gar nicht mehr diesen, ich will den Eintritt zurück, weil ich wollte den nicht demjenigen geben, der organisiert hat, sondern allen Leuten. Was ist das?
Ja, voll. Und auch, also, ich denke mir halt, wenn ich das nicht hinkriege, so viel Geld irgendwie zu verdienen, dass ich meine KünstlerInnen bezahlen kann, dann kann ich halt keine Veranstaltung machen. Ne?
Warum ist das nicht der Punkt, dass man sagt, man macht es dann nicht? Ne?
Oder? Also ich denke mir so, ey, dein ganzes Event dreht sich darum, dass jemand auflegt, dann musst du mich halt auch dafür bezahlen.
Wenn nicht, schreib es ja später und dann kannst du es ja machen. Ja, stimmt.
So, genau. Das heißt auf jeden Fall mit dieser Party, das ist eben... voll auch so eine Form von Aktivismus für mich. Und genau, ich glaube, es ist halt einfach so für die Gäste, aber auch für alle Leute, die irgendwie auftreten und dann einfach mitarbeiten, einfach so voll so ein Empowerment-Ding von wir erkämpfen uns diese Spaces und wir sind hier und wir dürfen auch Freude haben, also wir dürfen Freude erleben und müssen nicht die ganze Zeit irgendwie Bildungsarbeit leisten und Leuten erklären, wie schlimm es ist, und diskriminiert zu werden.
Wir wollen einfach Spaß haben. Auch eine gute Zeit haben und auch, was beim letzten Mal ja auch so nice war mit den Spoken-Word-Beiträgen und auch die Bühne, die ihr geboten habt, und da waren ja auch ganz unterschiedliche KünstlerInnen, die dann auf die Bühne getreten sind und einfach den Space eingenommen haben und so was geteilt haben von ihrer Kunst und dass die Person die Bühne bekommen, aber B, dass das auch ermöglicht wird, dass du dann da bist und einfach dich wohlfühlst, war echt wirklich besonders und wir freuen uns auch voll, wenn es weitergeht und hoffen, dass ihr noch ganz viel in Planung habt und haben uns auch gefragt, so, wie kann man euch noch unterstützen? Also vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, kann man da irgendwie was, auch vielleicht was spenden oder sich beteiligen? Also,
danke. Ja. Und vielleicht noch ergänzend, auch aus so einer weißen Perspektive.
So, die weiße Perspektive.
Dann Spaß. Aber wie kann man eigentlich dann auch bei sowas Ally sein? Also ich finde immer... Also ich finde es halt krass. Ich glaube, hattest du das erzählt, dass du irgendeinen Kommentar bekommen hast?
Ja.
Als du die Party geteilt
hast? Ich
habe
ja die Party geteilt, natürlich.
Dankeschön.
Und dann hat halt ein weißer Cis-Mann geschrieben, heißt es, dass ich jetzt nicht kommen darf? Also wirklich so, du hast gemerkt, das ist schockierend, weil ich finde, wenn du einen Kommentar schreibst, du hast schon, also dieses...
Nochmal diesen extra
Schritt, ne? Einen Kommentar zu schreiben, ist schon, also das hat schon bedrückt, so, ne? Und ich war kurz, so, soll ich jetzt einen Text schreiben, soll ich das jetzt erklären? Ich so, ja, genau, das bedeutet es, fertig. Und habe aufgehört, weil ich war so, hey, egal, let's go, weiter geht's. So, ja.
Und ich glaube aber, dieser Schockmoment für viele, viele weiße Menschen und dann vielleicht noch mal mehr weiße Männer, weil die sozusagen ganz oben in der Hierarchie sind, kommt einfach wirklich dadurch, dass man immer denkt, ja, ich selber bin doch kein Problem. Ich selber bin ja nicht rassistisch. Ich selber bin ja nicht diskriminierend. Aber man hat nicht den Schritt weitergemacht im Kopf, dass es geht nicht um dich, es geht um eine Struktur erstens. Und man ist halt nicht gewohnt, sozusagen als diesen, es geht nicht, du bist nicht hier, wir sind hier keine Individuen alle sozusagen, sondern aber als weiße Menschen ist es halt, glaube ich, diesen Schritt im Kopf zu machen, dass man auf einmal als Gruppe gesehen wird, obwohl man diese Erfahrung noch nie gemacht hat, weil einfach normalerweise wir so privilegiert sind, zu sagen, wie ich vorhin meinte, ja, die Leute müssen mich sehen für das, was ich bin und was ich tue und was auch immer und ich bin ja nicht das Problem. Aber das Ding ist, selbst wenn du nicht das Problem bist und das denke ich dann auch manchmal zum Beispiel bei mir, bei zum Beispiel Partys, die so für BIPOC sind oder so, muss ich nicht da hingehen, auch wenn ich denke, es ist vielleicht eine nice Party, weil ich denke, wenn jeder von sich denkt, ja, wenn eine weiße Person da ist, ist es ja nicht schlimm, dann ist so in so einer Stadt wie Frankfurt trotzdem bei einer einzelnen weißen Person wieder, ist es ja wieder dann ein weißer Space. Also man muss halt dann vielleicht auch überlegen, wo nehme ich mich zurück? Aber die Frage eigentlich an dich, für alle unsere weißen HörerInnen, wie kann man sozusagen auch Ally sein, wenn man irgendwie die Sache unterstützen will, aber zum Beispiel nicht vor Ort ist oder wie würdest du das Leuten erklären, dass sie nicht vor Ort sein dürfen, in Anführungszeichen?
Genau, also so die Mehrzahl unserer Veranstaltungen, wir hatten halt bisher erst drei, aber kommen noch viele mehr, sind ja schon offen für alle, aber halt eben mit diesem Hinweis, so know your space, der Fokus ist hier schon auf queere BIPOCs und BIPOC-Flinter. Genau, aber eigentlich ist es halt schon auch offen für weiße Personen. Und jetzt aber bei der letzten Volume 3 haben wir ja auch irgendwie im Rahmen vom 8. März und so uns entschieden, einen kompletten Safer Space zu machen, der halt eben ein Only Space war, wo keine cis-hetero-Männer dabei sein sollten und halt eben keine weißen Personen. Genau, wir haben auch diese Kommentare gekriegt.
Okay.
Leute waren auch angry auf jeden Fall. Oder, das eine, wo sie es gecheckt haben, für wen der Space ist, und dann waren sie halt wütend. Nicht alle. Es gab auch Leute, die korrekt waren und so waren, ey, okay, cool, viel Spaß euch, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So, das wäre so eine Ally-Reaktion, die ich auf jeden Fall absegnen würde. ne, auch, also, weil genau, es ist ja gar nicht jedes Mal so, sondern es ist einmal. Es ist ein einziges Mal.
Es steht ja dann auch nicht kategorisch eigentlich dann immer über allem, weißt du so, sondern voll. Es ist auch gar nicht so persönlich, sondern es ist einfach dieses eine Mal halt so und.
Und es
deal with it und weiter geht's.
Voll. Und es gibt ja auch andere Sachen, an die du gerade machen kannst.
Du kannst alles machen. Du kannst alles machen an den Tag. Da nicht gerade.
Ja. So. Ja. Ist immer so, das, was man nicht kann, will man dann auf einmal.
Genau, aber es gab auch tatsächlich Leute, und da bin ich mir tatsächlich auch ein bisschen unsicher, wir haben das natürlich in unserer Gruppe dann besprochen, ob wir uns wirklich so schlecht ausgedrückt haben oder ob man quasi die Grauzonen sich gesucht hat, so, weil wir haben halt extra versucht, eben nicht einfach nur Flinter BIPOC zu schreiben, weil wir halt dachten, nicht alle Leute kennen diese Begriffe, also haben wir die komplett ausgeschrieben, so, aber dadurch Gab es denn Leute, die das nicht als Flinter, sondern die haben dann nämlich gesagt, okay, ich bin eine Frau, dann kann ich kommen. Ich bin eine Lesbe, dann kann ich kommen. Ich bin ein Inter, dann kann ich kommen. So.
Die haben nicht verstanden, dass es eine Und-Verknüpfung ist, so BIPOC und
genau. Was auch immer. Also, und dann gab es halt Leute, die waren so, aber ich bin ja eine von diesen Sachen, dann darf ich ja kommen. So, und wir haben dann versucht, das irgendwie anders nicht ausschließen, weil wir wollten halt eigentlich nicht sagen, die und die dürfen nicht kommen, sondern wir wollten halt sagen, die für die und ja, die positiv, ist der Raum. Ja, ja. So, hat aber am Ende nicht so funktioniert, weil dann echt einige Leute noch so in unsere DMs gekommen sind. Oder ich habe von anderen Leuten gehört, dass eine Gruppe weißer Frauen sich schon auf die Party freut. Oder
so. So, wait, stop!
Genau, das war halt schon irgendwie voll tricky, weil das eben, niemand kennt dies, also gefühlt ist es überhaupt nicht angekommen, dass es solche Räume gibt und dementsprechend war das auch voll schwierig, das so anzukündigen, dass Leute das checken, sodass wir, glaube ich, so einen Tag vor der Party nochmal so eine Story gemacht haben, wo wir, die und die Leute dürfen nicht kommen. So, ja. Wir wollten es nicht so formulieren, aber...
Ja, also... Ich glaube, ich erinnere das, glaube ich, auch noch. Du hattest sogar auch noch eine Story gemacht, wo du es dann nochmal erklärt hattest, was ihr eigentlich ganz genau damit meint und für wen es ist und für wen halt nicht.
Ja.
Und ja, krass. Krass aber dann, dass man das nochmal so explizit unterstreichen muss dann. Ne?
Ja, und ich meine, das ist ja generell immer so, also, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber so mit diesen identitätspolitischen Sachen ist ja immer ein bisschen schwierig.
Voll.
Und wir haben eigentlich... Wir haben so von unserer Türpolitik gesagt, weder die Türsteherin noch die Leute an der Kasse machen irgendwelche Fremdzuschreibungen. Ja. Also selbst wenn du denkst, oh, diese Person sieht aus wie ein weißer Mann, so, keine Ahnung, vielleicht hast du die Person nur weiß gelesen, vielleicht ist sie gar nicht weiß, oder vielleicht hast du sie männlich gelesen, sie ist gar nicht männlich. Also, so, das sind halt auch so Fremdzuschreibungen, die wollen wir gar nicht machen.
Ja.
Sondern wir wollten eigentlich, dass wir halt ganz genau erklären, für wen der Raum ist. Und dann, darauf vertrauen, dass nur die Leute, die sich davon angesprochen fühlen, halt kommen. Ja. Ja.
Muss man sich halt auch drauf verlassen können, dass nur die dann kommen. Einfach, okay.
Ja, das war dann halt tricky, weil genau, wir wollen halt so ein Vertrauensverhältnis haben, aber genau, schwierig. Haben wir halt nicht. Es gab dann, also tatsächlich gab es dann auch Leute, die das dann auch so ausgenutzt haben und dann halt so quasi gelogen haben,
was ihre Identität angeht. Was so weird ist, weil ich denke mir, warum hast du das Bedürfnis, du kannst wirklich überall hin, warum musst du dich in einen Raum drängen, in dem du auch nicht erwünscht bist? Also
diese Angst, das zu verpassen?
Aber das, also ich finde halt, das ist wie so, keine Ahnung, auf so eine Party gehen, wo man explizit nicht eingeladen ist. Das ist doch weird. Keiner will dich hier. Fühlst du dich nicht komisch? Yeah. Also ich weiß nicht, ich finde es auch komisch. Aber ist denn schon ein Volume 4 in Planung?
Darfst du ein bisschen teasern?
Ey, ganz ehrlich, ich habe mir so schon Gedanken gemacht, ob ich das heute mache.
Musst du nicht.
Ich will halt auf jeden Fall. Aber diesmal, weil, genau, es kann nicht so weitergehen, dass wir uns selber nicht für die Arbeit bezahlen und irgendwie immer so richtig, richtig low budget. Mhm. Und letztes Mal haben wir ja auch noch Spenden, also genau, was noch...
Es war ja Spendenaufruf.
Genau, es gab einen Spendenaufruf, ne, vielleicht nochmal so was, so Allies machen können, ist auf jeden Fall alle unsere Sachen posten, teilen, wenn sie können spenden oder wenn sie wissen oder Kontakte haben zu reicheren Leuten, denen dann den Link schicken und so.
Hey, du bist reich, guck mal.
Nee, ist süß. Was für dich
ohne Scheiß, ich finde es so krass, weil ich komme halt nicht aus so einem finanziell guten Background. Und ich kenne sau wenige Leute mit Para, so wirklich. Wenn ich so Spendenaufrufe bei Instagram teile, das trifft halt nur andere arme Schlucker so.
Die geben so letzten Euro noch.
Ja, das ist halt echt so. Und es gibt ja Leute, die haben Kontakte zu Leute, die weiß nicht, wie viel Tausend im Monat machen. So. Schick denen das ruhig mal. Ja. Sag mal,
schick uns den Link, wir teilen das mal auf unserem Podcast. Auf jeden
Fall. Ja. Genau, was man außerdem machen kann, wir haben bei der letzten Party bei so eine Ticket-Option gehabt, so ein Gönner-In-Ticket, wo man quasi für Leute, die weniger Geld haben, so mitbezahlt.
Ach, nice, ja.
Genau, ich weiß nicht, wie wir das diesmal machen, aber genau, dass man einfach versucht, auch schon vor der Party
Budget zusammenzukriegen, sozusagen.
Genau, einfach zu unterstützen. Und Volume 4.
Oh. Trommelwirbel.
Wir haben einen für unsere Verhältnisse großen Förderantrag geschrieben, der aber noch nicht bestätigt wurde.
Ach so, okay. Deswegen ist noch
hoffentlich, pending. Wenn diese Folge rauskommt, ist er bestätigt und ihr könnt dann schon unsere Poster reposten und so.
Ja.
Aber genau, er ist noch nicht bestätigt. Ich kann aber vielleicht trotzdem sagen, was geplant wäre, wenn wir das alles kriegen. Und zwar wäre so ein Open-Air-Sommer der Plan.
Oh, nice.
Wo wir, wir hatten ja jetzt voll die langen Pausen und so dazwischen, wo wir dann vielleicht so einmal im Monat eine Party machen würden. Genau. Halt auch mehr.
Okay.
Und das wäre halt richtig cool. Also ich hoffe wirklich so sehr, dass wir diesen dieses Para kriegen, weil das wäre so ein Game Changer. Wir könnten halt auch so, was Awareness-Sachen angeht, ne, also von außen betrachtet sieht das jetzt schon super aware aus, aber es geht ja immer mehr. Also wir können zum Beispiel, eine Person hat mich hingewiesen, dass es voll cool wäre, für neurodivergente Personen Ohrstöpsel kostenlos anzubieten oder so. Die muss sie aber auch kaufen. Also so.
Ja, klar.
Oder was mit Menschen, die Kinder haben und ne, es wäre richtig gerne, Kinderbetreuung anbieten zu können.
Krass,
so, es wäre so cool, wenn wir GebärdensprachedolmetscherInnen hätten. Oder, also, ne? Aber das kostet ja alles Geld. Das heißt, wenn wir halt Geld hätten, dann könnten wir so immer, immer inklusiver und so sensibler diesen Raum gestalten.
Und wir drücken das halt die Daumen, dass alles durchgeht und wir genau da reingehen können.
Nee, danke. Ja, und ich habe halt auch richtig Bock, coole Künstler in Einzelheiten. Also so Konzerte zu haben und irgendwelche krassen DJs, die ich voll feier, nach Frankfurt zu holen. Weil ich auch voll oft so das Gefühl habe, also ich bin halt schon regelmäßig in Berlin, aber ich denke mir so, warum gibt es diese KünstlerInnen nicht auch auf Veranstaltungen in Frankfurt?
Ja,
warum muss ich dafür nach Berlin gehen? So, und genau. Ich fände es halt geil, wenn...
Bisschen Berlin-Vibe in Frankfurt.
Hierher. So. Also nicht nur Berlin, aber halt, ne, das wäre einfach so...
Einfach nochmal einen neuen Vibe rein.
Genau.
Halt und irgendwie mehr Möglichkeiten haben, dann auch breitere Vielzahl an KünstlerInnen reinzubringen.
Ja, genau, das wäre richtig toll.
Nice.
Cool.
Wollen wir vielleicht zur letzten Frage übergehen oder habt ihr noch was? Ich glaube, wir gehen mal zur letzten
Frage.
Zieh mal die letzte Frage.
Was würdest du gerne anderen queeren POCs mitgeben? Ich sehe euch auf jeden Fall. Und ihr seid valid mit all euren Erfahrungen und Gefühlen und Erlebnissen. Und lass uns zusammenkommen, lass uns zusammen Freude erleben, lass uns einfach unsere Räume claimen und einnehmen und
Scheiß auf diese ganze Scheiße.
Ja, Mann.
Darf ich Scheiße überbringen?
Ich bin schon wieder voll emotional.
Ich hatte auch gerade so ein bisschen Gänsehaut.
Ich heul gleich. Weil ich fühle das auch so voll, also das ist so, ich denke mir gerade, hätte ich so Leute, die das vorher erzählt hätten oder schon vorher gemacht, dann denke ich mal so, wo wäre man dann, wenn man solche Spaces schon als Kind gehabt hätte und so. Deswegen ist voll krass, was eine Arbeit dir leistet, weil die Kids, die jetzt so kommen, die können auf deine Party dancen und sich denken, jawohl. Und das ist so, ich kriege gerade so voll Gänsehaut. Man denkt so über sein eigenes Leben, so, wo wäre ich denn, wenn ich so viele Spaces hätte, wo ich mich so frei fühlen hätte können, sage ich mal. So habe ich gerade so ein bisschen Gänsehaut. Voll schön, ja, richtig schön.
Teilen,
Ich
bin auch gerade no words.
Ja, auch dieses, ich sehe dich.
Ja.
Das ist so ein normaler Satz, aber das ist bei mir so, weil man so oft kämpft, gesehen zu werden und das jeden Tag und das mal zu hören, wir sehen dich oder wir sehen das, was du machst und dein Satz war einfach, ja, voll schön.
Ich finde es auch eigentlich ein sehr schönes Ende.
Ja, für diese Folge. Voll.
Sehr positiver.
Ja.
So. Trotz allem sehr positiver Ausblick.
Voll, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass du da warst. Danke, hat uns richtig gefreut.
Ja.
Es war eine richtig nice Folge. Auch toller Austausch. Und danke für deine Zeit. Und ja.
Viel gelernt.
Genau. Du schickst uns auf jeden Fall alle Seiten, wo man spenden kann, wo man dich finden kann. Du kannst ja nochmal dein Insta teilen. Mhm. Wie heißt du auf Insta?
Sherry Airy.
Hey.
Also, und genau, uns könnt ihr folgen auf
dreierlei.podcast auf Instagram, natürlich Spotify, gibt uns bitte 5 Sterne, ganz, ganz wichtig, kommentiert bei iTunes, bitte, bitte, bitte.
Ihr wisst alles schon, einfach Repeat von dem Ende von letzter Folge.
Ja, genau.
Ja, dann over and out.
Ciao. 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 Tschüss.